Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Heute erneut mit einer Geschichte von Ryack Darkener, die eigentlich schon zu Weihnachten erscheinen sollte. Leider war mein Terminkalender zum Jahresende so vollgestopft, dass ich es nicht geschafft habe. Zumal die Geschichte relativ lang ist, mit 2 Stunden die längste hier im Podcast. Jetzt hatte ich endlich genug Zeit. Und man kann die Geschichte auch ohne Plätzchen und Adventskranz auf dem Tisch hören. Weil die Aufnahme so lang ist, gibt es auf meiner Website auch die Möglichkeit, die in 4 Teilen online anzuhören. Natürlich gibt es auch die komplette Geschichte im Podcast für eure Podcatcher. Von Ryack hatte ich bereits die Kurzgeschichte Solarpunk, der Besuch und die Halloween-Story Süß oder Sauer hier im Podcast. Ryacks Bücher findet ihr über eine Suche bei Books on Demand auf der Webseite buchshop.bod.de, einfach Ryack und Darkener als Suchbegriff eingeben. Falls ihr Interesse an der Veröffentlichung seiner Geschichten habt, findet ihr Kontaktdaten auf seiner Mastodon-Profilseite unter mastodon.social/@ryackdarkener_. Ryack, vielen, vielen Dank für die Geschichte und euch gute Unterhaltung. Pivo, es ist deine Zeit. Eine Weihnachtsgeschichte von Ryack Darkener. Kapitel 1. The Show Must Go On.
Abbrechen! Abbrechen!
Elidas Stimme überschlug sich. Der Assistent, der auf der anderen Seite des Versuchsaufbaus saß, drosch mit der Faust auf den roten Ausknopf. Das Brummen des Generators wich einem Leerlaufzischen. Der junge Mann mit den kurzen schwarzen Haaren blinzelte, überrascht, dass er die Anweisung offenbar ohne weiteres Nachdenken ausgeführt hatte. Elida sah missmutig auf, schüttelte heftig ihren Kopf. Die schulterlangen blonden Haare folgten der Bewegung mit Verzögerung.
»Ein Jahr Rechenzeit für die Katz! Verdammt!«
Sie schlug frustriert mit der Hand auf den Tisch.
»Was ist denn? Wir haben doch gerade erst angefangen,« fragte der Assistent. »Haben Sie es nicht gesehen?«
»Was denn? Ich hatte meine Augen auf den Instrumenten.« »Wer's glaubt?« murmelte Elida. Sie inspizierte skeptisch den Versuchsaufbau, der vor ihnen auf dem Labortisch stand. 2 Bleiwürfel mit einer Kantenlänge von 10 Zentimetern mit einer Ringspule zwischen ihnen. Der Generator war zur Ruhe gekommen. Elida stand auf, schob die Plexiglasabdeckung zur Seite und berührte die beiden Würfel mit ihren Zeigefingern. Ein kurzes Kribbeln durchfloss ihren Körper, und für einen Moment hatte sie ein unwirkliches Gefühl, sah ihre Hände doppelt, leicht blau schimmern. Der Versuchsraum, eine kahle, graue Betonkiste mit nichts als dem Generator, dem Experiment und 2 Menschen als Inhalt, verschwamm.
»Seltsam, die Würfel sind doch geerdet!«
Das Kribbeln wanderte ihre Arme hinauf. Elida kniff die Augen zusammen, um das Schwindelgefühl zu unterdrücken.
»Wen wundert's? Bin schon wieder 14 Stunden hier. Aber gleich gehe ich schlafen, bestimmt, nachdem ich den Bericht fertig habe.«
Als sie die Augen öffnete, fühlte sie sich seltsam erfrischt. Sie schob die Abdeckung zurück an ihren Platz.
Was ist denn? Wir haben doch gerade erst angefangen, fragte der Assistent. 4 Monate später. Und jetzt zur letzten Frage, der alles Entscheidenden. Top oder Hop? Der Quizmaster grinste in die Kamera und zum Publikum. Jetzt würde er ihn fertig machen. Der Kandidat saß entspannt im Schleudersessel. Ein hochgewachsener Mann mittleren Alters, mit schwarzem, kurzgeschnittenem Haar, in einem Nadelstreifenanzug, der exakt passte. Im Licht der Scheinwerfer wirkte er irreal, wie jemand, der, aus einer anderen Welt kommend, in die Sendung hineinkopiert worden war. Dieser Eindruck war in der vergangenen Stunde verstärkt worden. Er hatte das Publikum, welches im Dunkel um die Frage- und Antwortzone gruppiert war, komplett ignoriert. Und er war in keiner Weise auf den Smalltalk des Moderators eingegangen, hatte Fragen nach Details zu seiner Person und seiner Arbeit sehr allgemein beantwortet. Gelächelt, wenn es denn ein Lächeln war. »Mit was verdienen Sie Ihren Unterhalt?« »Ich bin Revisor.« »Revisor? Interessant. Was machen Sie denn da so?« »Ich prüfe Vorgänge, finde Fehler.« »Aha! Wie erfolgreich sind Sie da?« »Kommt drauf an. Mal gewinnt wer, mal verliert wer.« »Und so weiter. Zur besten Sendezeit. Der Quizmaster wäre diesen Gast gerne schnell wieder losgeworden.« Nach dem unerquicklichen Auftakt hatte er der Regie signalisiert, das Niveau drastisch zu erhöhen. Es war die Notbremse für unangenehme Gäste. 5 Minuten nett zueinander sein und tschüss. Der Kandidat hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er meisterte jede der gestellten Fragen ohne sichtbare Anstrengung. Wenn er einmal nachfragte, gab er dem Quizmaster das Gefühl, es aus Höflichkeit zu tun. Ab und zu hatte der Kandidat auf seine Uhr geblickt, aber nie, wenn er eine Frage beantwortete. Sein Blick aus den stahlgrauen Augen war immer auf den Quizmaster gerichtet gewesen, als ob er dessen Gedanken lesen könne. Eine versteckte Rückfrage bei der Regie hatte bestätigt, dass der Kandidat keinerlei unerlaubte Hilfsmittel nutzte, jedenfalls keine nachweisbaren. Das ging nun fast 60 Minuten so. Die Sendung näherte sich dem Ende. Der Kandidat hatte jede Hilfe ausgeschlagen, war nie auf eine Sicherheitsposition gegangen, hatte immer doppelt oder nichts gespielt. 1 Million Menschen sahen eine Show, die, obwohl live übertragen, wie eine zensierte Aufzeichnung wirkte. 60 Millionen Minuten pure Langeweile, Zeit ohne Sinn, wie auf die Bank gebracht. »Was hätte ich alles Schöneres in dieser Stunde machen können?« dachte der Quizmaster bei sich. »Egal, jetzt mache ich was. Dich fertig.« Er holte tief Luft. »Herr Roland Menhir, ich nehme Sie beim Wort. Sie behaupten, dass Sie jede Frage beantworten können, auf die es eine eindeutige Antwort gibt. Stehen Sie immer noch dazu?« »So ist es.« Der Quizmaster stand auf und sah auf den Kandidaten herab. »Ich stelle Ihnen jetzt also die letzte Frage. Und Sie setzen alles auf diese letzte Antwort?« Der Kandidat erhob sich ebenfalls und stand dem Quizmaster nun Auge in Auge gegenüber. »Ich setze immer alles auf die letzte Antwort.« Der Quizmaster zögerte. Ein kalter Schauer ergriff ihn. Für einen Moment hatte er das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen. »Warum fühle ich mich wie jemand, der alles auf eine Karte setzt?« Er nickte der Assistentin zu und gab ihr ein abgestimmtes Handzeichen. Die wie üblich hübsche und schweigsame Dame unbestimmbaren Alters reichte dem Quizmaster eine Sanduhr. Der feine, weiße Sand befand sich am unteren Ende. Der Quizmaster nahm die Sanduhr vorsichtig entgegen und zeigte sie dem Kandidaten. »Dann wollen wir mal. Meine letzte Frage. Wie viele Sandkörner befinden sich in dieser Sanduhr?« »Darf ich?« Der Kandidat nahm dem Quizmaster die Sanduhr aus der Hand, bevor er reagieren konnte, und betrachtete sie intensiv. Dann drehte er die Sanduhr um und setzte sie auf seine Armbanduhr, als ob er die beiden Gegenstände miteinander synchronisieren wollte. Die Zeit schien stehen zu bleiben. Endlos. Sand rieselte durch die Engstelle. Der Quizmaster, die Assistentin und das Publikum atmeten tief ein. »Und?« keuchte der Quizmaster. Seine Knie zitterten. »Ihre Frage ist unzulässig, weil sie mehrere eindeutige Antworten hat.« Der Quizmaster grinste erneut, siegessicher, stolz auf seine Menschenkenntnis. Jetzt hatte er ihn. Wenn Roland das Geld gewollt hätte, dann hätte er schlicht die Frage als nicht beantwortbar ablehnen können. »Wie soll ich das verstehen?« Roland lächelte zurück, entspannt, überlegen, das Lächeln des Siegers. »Na gut, wie Sie wollen. In diesem Augenblick befinden sich 361.423.915 Sandkörner im Gefäß. Das ist genau und ohne Abweichung die Anzahl der Sekunden, die wir gemeinsam mit allen Zuschauern bis zu diesem Moment in dieser Sendung verbracht haben.« In seiner Stimme lag nicht der Hauch eines Zweifels. Seine Armbanduhr fing an zu leuchten. Der Quizmaster sah Roland ungläubig an. »So viele? Und das wissen Sie genau?« »Ich bin noch nicht fertig. Das ist die erste Antwort. Die zweite ist, in dem Moment, in dem Sie diesen Gegenstand für sich nutzen werden, ist die Antwort null.« Roland gab die Sanduhr zurück, nickte dem Quizmaster und der Kamera zu. »Vielen Dank für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen.« Es gab einen kurzen blauen Blitz, dann war alles dunkel. »Licht! Licht! Verdammt, ich will sofort Licht haben!« Die Scheinwerfer flammten auf und blendeten den Quizmaster. Ein erstauntes Raunen ging durch den Raum. Im Zentrum, umringt von den Zuschauern, standen der Quizmaster und seine Assistentin. Ratlos und allein. Der Quizmaster blickte auf die Sanduhr in seiner Hand. Der Sand war auf dem Boden des oberen Glases und er bewegte sich nicht mehr. Kapitel 2: Physik für Zauberer.
»Meister, ich spüre eine Erschütterung der Macht.«
»Jetzt werden Sie mal nicht komisch, Fräulein.«
Professor Hinks wandte seinen Blick widerwillig von den Messinstrumenten ab, um seiner Kollegin Aufmerksamkeit zu schenken. 30 Jahre alt und auf dem Weg zum Physik-Nobelpreis. Oder in die All-Time-Top-10 der Centerfolds, wenn sie es gewollt hätte. Oder beides verdammt. Hinks hatte nie verstanden, warum solche Menschen sich das Leben mit Randgebieten von Physik und Mathematik versauten, wenn es doch auch entspannter ging. Sie würde ihn, was seine Arbeit anging, eines Tages beerben, einfach weil sie besser war. Hinks freute sich auf diesen Tag.
»Fräulein, da haben Sie aber was verschlafen, mein Herr«, erwiderte die Angesprochene.
»Ja, ja, ist ja gut. Entschuldigen Sie. Was gibt es denn?«
»Unsere Messgeräte müssen kalibriert werden.«
Hinks war begeistert.
»Nicht schon wieder. Das hatten wir erst letzte Woche. Bauen diese Techniker denn nur noch Schrott?«
Elida sah von ihrem Terminal auf.
»Unwahrscheinlich, wenn ich mir das hier ansehe. Herr Professor, können Sie mir bitte helfen?«
»Zeigen Sie mal.«
Der Datenraum, ein Großraumbüro mit 20 Bildschirmarbeitsplätzen, verbunden mit einigen der leistungsfähigsten Computersysteme der Welt, war nahezu verwaist. Nur Hinks und Elida hielten sich hier auf, die anderen waren bereits im Wochenende. Elida wies auf den Bildschirm, auf dem eine Karte mit Messpunkten abgebildet war.
»Wir synchronisieren die Detektoren mit der Atomuhr. Also müssten alle, nach Rückrechnung durch Herrn Einstein, ihre Daten gleichzeitig erfassen und senden. Sonst würde das Experiment nicht funktionieren.«
Elidas Stimme klang trotzig, fast weinerlich, als ob jemand ihr Spielzeug kaputt gemacht hätte. Hinks kam zu Elidas Arbeitsplatz.
»Und wo ist das Problem?«
Fast hätte er ihr tröstend die Hand auf die Schulter gelegt.
»Die Sensoren laufen nicht synchron. Und sie laufen nicht wirklich verkehrt, sondern auf gleiche Weise falsch.«
Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ich wiege 85 Kilo, das schaffen Sie nicht.
Wobei die 85 nach unten korrigiert waren. Erstaunlich, die Messfehler von Digitalwagen. Er strich sich gedankenverloren über sein nicht mehr allzu reichlich vorhandenes graues Haar.
»Sehen Sie sich die Sensoren an, bitte. Fast ganz Deutschland blinkt grün, aber da ist ein Gebiet, das sich widersetzt.«
»Hören Sie auf, Filme und Comics falsch zu zitieren, und kommen Sie zur Sache.«
Elida biss die Zähne zusammen.
»Ich habe es farblich markiert. Die grünen Sensoren sind synchron. Die blauen gehen 20 Sekunden nach, die gelben 40, die roten 60. Davon abgesehen, dass wir die Geräte neu kalibrieren müssen. Was sehen Sie?«
Hinks kratzte sich mit der rechten Hand am Kinn.
»Kreise! Kreise! Na klar, doch Kornkreise. Bei einem Experiment zur Gravitation. Zu meiner Assistentenzeit wurden solche Scherze noch körperlich bestraft«, merkte er an.
Elida gab nicht nach.
»Dieses Verhalten stände meinen Zielen im Wege.«
Er sah sie mit einem seltsamen Blick an.
»Welche Ziele meinen Sie genau?«
»Wenn Sie nicht sofort zur Sache kommen, und zwar zu dieser«, Elida zeigte energisch zum Bildschirm, »dann rede ich mal ernsthaft mit Ihrer Frau.«
Sie grinste ihn unverschämt an.
»Bloß nicht«,
er räusperte sich und zwinkerte ihr zu.
»Und jetzt im Ernst, bitte.«
Elida nickte lächelnd.
»Okay, im Ernst. Ich verstehe das nicht. Und ich habe nicht mit dem Zentralrechner gespielt. Es sieht so aus, als hätte jemand in diesem etwa ringförmigen Areal Zeit geklaut. Außen 20, dann 40 und innen 60 Sekunden. Ich kann es sogar triangulieren.«
Elida vertiefte sich einige Minuten in die Daten und die Landkarte.
»Sehen Sie, im Schnittpunkt steht einer von den Kölner Fernseherlebnis 2.0 Sendern. Ich glaube, der heißt W&Q, Werbung und Quiz oder so. Dass die anderen Leuten die Zeit stehlen, ist ja allgemein bekannt«, meinte sie mit einem ironischen Lächeln.
»Ah, den kennt meine Frau. Gut. Dann machen wir das Ganze doch mal professionell. Was haben Sie sonst noch gemacht, außer gebannt auf den Bildschirm zu starren und loszuheulen?«
»Bitte?«
»Habe ich mich unklar ausgedrückt? Was haben Sie getan, um das Ergebnis Ihrer Beobachtung zu verifizieren?«
Elida dachte nach. Eigentlich war es trivial. Niemand machte derzeit vergleichbare Experimente. Das war viel zu teuer. Aber genau gehende Uhren gab es überall. Sie klapperte einige Minuten lang die anderen Wissenschaftsnetze ab, den Wetterdienst, die Flugsicherung. Danach übertrug sie, was sie herausbekommen hatte, in die grafische Auswertung.
»Here we are.«
Hinks wurde ein wenig blass um die Nase.
»Das gibt es nicht. Elida, wenn ein schwarzes Loch die Erde durchquert hätte, dann wäre das nicht so spurlos an uns vorbeigegangen. Das hier ist unmöglich.«
»Unmöglich?«
»Unmöglich«, Hinks schluckte. »Nein, bleiben wir exakt, Unwahrscheinlich, extrem unwahrscheinlich.«
Er sah sie neugierig an.
»Haben Sie sonst noch etwas Ungewöhnliches festgestellt? Können Sie ermitteln, wann«, er zögerte, »wann das passiert ist?«
Elida wandte sich wieder dem Internet zu. Hinks schrieb mit.
»Na wunderbar. Um 20 Uhr war die Welt noch in Ordnung und um 21 Uhr gingen unsere Uhren um bis zu einer Minute nach. Noch was?«
»Ja, hier. Im Triangulationspunkt, also dem Sender, lief das Quiz Top oder Hop.«
»Kenn ich. Das ist sowas von öde. Ergänzen Sie sinngemäß Lapperschlange. Babykram. Aber eine gute Einschaltquote haben die«,
er flüsterte ihr verschwörerisch zu.
»Meine Frau liebt die Sendung.«
»Heute gab es einen Eklat. Der Kandidat ist aus der Sendung verschwunden, ohne dass der Quizmaster und die um die beiden herumsitzenden Zuschauer etwas mitbekommen haben. Gegen Ende der Sendung, um genau zu sein. Steht jetzt schon im Netz. Das muss wirklich für Wirbel gesorgt haben.«
»Nicht rausgeschossen worden, wie üblich?«
»Nein. Und schauen Sie sich mal die Fragen an. die er alle beantwortet hat. Der Quizmaster scheint ihn nicht gemocht zu haben. Ich wäre schon bei Frage 2 geflogen. Wow, der hatte was drauf.
Aber geholfen hat es ihm am Ende nichts.
Dazu gibt es verschiedene Meinungen. Bei der letzten Frage konnte nicht geklärt werden, ob er sie richtig beantwortet hat.
Worum ging es?
Er hat behauptet, die Sandkörner in einer Sanduhr zählen zu können, eine Zahl genannt und dann gemeint, eigentlich wäre das Ergebnis null.
Ha, ein Quantenphysiker. Noch einer. Da muss ein Nest sein.
Dann hat er etwas Seltsames gesagt und sich anschließend die Luft aufgelöst.
Einfach so?
Der Strom ist kurz ausgefallen. Als die Scheinwerfer wieder angingen, da war der Kandidat weg.
Faszinierend, höhnte Hinks. Der älteste Trick der Welt. Und was hat der Herr als berühmte letzte Worte von sich gegeben?
Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiedersehen.
Dann war es wohl der Weihnachtsmann. Ho, 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 ho. Immerhin bringt er ja überall gleichzeitig die Geschenke. Wie soll das denn gehen, ohne dass er genug Zeit dafür hat?
Sie meinen, der Kandidat hat Zeit eingesammelt, die laut unseren Geräten fehlt? Für den Weihnachtsmann? Elida runzelte übertrieben die Stirn. Hinks prustete.
Super Idee. Auf so einen Quatsch kann nur ein Wissenschaftler kommen.
Hm, Köln. Er sah Elida direkt in die Augen.
Sie haben das Rätsel entdeckt. Also werden Sie es auch lösen.
Kapitel 3 Recherche. Elida war sauer. Wirklich sauer.
Diese Pappnase! Wieso fährt er nicht selber nach Köln? Glaubt er, dass ich meine Arbeit von alleine macht? Und ich nichts Besseres zu tun habe, als mich stundenlang von einem Stau zum nächsten durchzuschnecken? Trottel! Trottel! Trottel!
Eigentlich hätte sie bei ihrem Team sein müssen, um die Daten weiter auszuwerten, weitere Untersuchungen zu planen. Hinks hatte ihr einen Termin beim Quizmaster der Sendung beschafft und ihr aufgetragen, den wissenschaftlichen Teil fürs Erste ihren Assistenten zu übergeben. Ja, ihr Passbild hatte Wunder gewirkt, denn der Herr schmückte sich wohl gern mit schönen Dingen. Aber er hatte eine vollständige Aufzeichnung der Sendung, alle Kameras. Und er war nun einmal am nächsten dran gewesen, als es passierte. Bezüglich des Termins hatte Elida keine Befürchtungen. Mit solchen Leuten kam sie schon lange gut klar. Der eigentliche Grund für ihren Ärger war persönlicher Natur.
Ich hätte in Geschichte bei den Vestalinnen aufpassen sollen.
Doch für das reine Leben für die Wissenschaft hatte sie sich zu spät entschieden. Eine Tochter zu spät. Sie hatte sich von der Familie abgekoppelt, um mehr Zeit für den Beruf zu haben.
60 Stunden pro Woche sind einfach nicht genug für diesen Job. Ich brauche mehr. Außer mir versteht niemand, was ich tue. Darum muss ich es selber machen.
Du hast 5000 Spezialisten weltweit in deiner Community und 50.000 Fans auf deiner Quanten-Homepage. Nur eine Handvoll von denen ist in der Lage, sich auf deinem Niveau mit dir über dein Spezialthema zu unterhalten?
Für wen machst du das Ganze eigentlich?
Hatte Alwin, ihr immer noch Ehemann, sie gefragt. Sie hatte seine Frage nicht verstanden. Alwin hatte einen pragmatischen Vorschlag gemacht.
»Wenn es so ist, dann ist es so. Wir werden klarkommen.
Kommst du ab und zu vorbei?
Es wäre gut für Vilja, bis sie verstehen kann, dass du weg bist.«
Das war vor 3 Jahren gewesen. Nein, sie hatten sich nicht scheiden lassen, es war ja nichts Persönliches. Vilja war jetzt 5. Manchmal hatte Elida das Gefühl, das Schlechtere losgewählt zu haben. Verdammte Schuldgefühle. Sie stieg auf die Bremse, als jemand vor ihr einscherte.
»Was glaubst du eigentlich, dass ich die Zeit anhalten kann?«
Sie überholte das Fahrzeug rechts, und als der Fahrer zu ihr hinübersah, zog sie einen Schmollmund, für den Marilyn Monroe gemordet hätte. Die Wirkung blieb nicht aus. Um ein Haar wäre der andere in die Mittelleitplanke gekracht.
»Ihr seid alle Äffchen«, höhnte Elida.
»Etwas mehr Wachheit deinerseits wäre vielleicht auch nicht verkehrt«, meldete sich ihr Gewissen.
»Ach was, ich schlafe, wenn ich tot bin.«
Elida verließ die Autobahn und erreichte ohne weitere Zwischenfälle das Haus des Quizmasters, einen modernen, zweistöckigen Bau, umgeben von einem großen Gartengrundstück. Elida schätzte den Immobilienwert im mittleren einstelligen Millionenbereich. Sie war sicher, dass der Quizmaster sich nicht für ihren Beruf interessierte. Nicht wirklich. Aber er würde ihr alles sagen, was sie wissen wollte.
»Wow!« Elida zuckte mit den Schultern und seufzte gelangweilt.
»Nachdem wir das jetzt hinter uns gebracht haben, können wir zur Sache kommen?«
Seine Augen blitzten für einen Augenblick auf, aber er verbiss sich die Gegenfrage.
»Ja, Verzeihung. Kommen Sie herein, ich habe alles vorbereitet.
Die Aufzeichnung meine ich natürlich. Darf ich Ihnen etwas anbieten?«
»Nein, danke. Meine Zeit ist begrenzt.«
»Gilt das nicht für uns alle?«
»Na gut, folgen Sie mir.«
Er führte sie zum Heimkino in seinem Haus. 20 Sessel, eine komplette Ausstattung und im Hintergrund ein Aufnahmestudio. Elida war beeindruckt.
»Nehmen Sie Platz, ich fahre das gleich ab. Sagen Sie einfach, was Sie brauchen. Es ist die rohe Aufnahme mit allen Zusatzdaten.«
Er nahm zwei Sitze rechts neben ihr Platz und betätigte die Starttaste der Fernbedienung. Elida sah sich die Aufzeichnung an, beobachtete genau und schrieb einige Dinge auf ihrem Tab mit.
»Sie wollten ihn schnell loswerden, richtig? Aber er hat Ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.«
Der Quizmaster hob überrascht die Augenbrauen.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Ihre Körperhaltung.
Ich dachte, im Showbusiness gibt es Trainer, die das ausbügeln.«
»Ja«, mit einem eindeutigen Grinsen in ihre Richtung, »gibt es.«
»Ihre Fragen waren allesamt unfair. Keine einzige auf Einsteigerlevel. Ich hätte die meisten nicht beantworten können. Und ich bin sicher, dass ich die Hälfte davon auch nicht bei Google finde.«
»Stimmt.«
»Aber es hat nicht geklappt. Und dann ist auch noch das Licht ausgegangen. Kann ich die letzte Minute noch einmal sehen?«
»Na klar doch.« Sie betrachtete genau das Verhalten des Kandidaten, und als er die Sanduhr auf seine Uhr setzte, murmelte sie vor sich hin.
»Tscherenkow? Niemals!«
»Tscherenkow?«
»Es gibt Umstände, in denen sich Licht scheinbar schneller bewegt, als es im Medium möglich ist. Dabei entsteht ein blaues Leuchten.«
»Überlichtgeschwindigkeit?«
»Nein, nicht wirklich. Nur im Verhältnis zu etwas, das dichter ist als das Vakuum.«
»Oh, nicht meine Baustelle.«
»Aber meine.«
Elida zögerte.
»Können Sie die Datei bitte auf den Anfang des Werbeblocks fahren und die Zeitstempel einblenden?«
»Gerne.«
»Bitte sehr. Und jetzt.«
Der Film war durchgelaufen. Elida starrte den Quizmaster an.
»Wollen Sie mich verarschen, Mann? Was haben Sie herausgeschnitten?«
»Bitte? Ich verstehe nicht.«
»Der Film. Wie lang ist er?«
Der Quizmaster schluckte.
»So lang wie die Sendung. 60 Minuten. Bei uns wird nicht überzogen. Nach genau 60 Minuten kommt der Werbeblock und wenn die Welt untergeht.« »Dann erklären Sie mir, was Sie sehen.«
Er sah hin. Der Zähler für die Aufnahmedauer zeigte 59 Minuten. Er suchte eine andere Kameraeinstellung, auf welcher die Studiouhr zu sehen war. Sie zeigte exakt 21 Uhr und sie war von einem schwachen blauen Leuchten umgeben.
»Wie oft werden die Uhren im Studio mit der Normalzeit synchronisiert?«
»Keine Ahnung. Kostet mich einen Anruf.«
»Bitte.«
Wenig später hatte Elida die Antwort.
»Die Uhren werden im 10-Sekunden-Rhythmus synchronisiert.«
»Ich hab's befürchtet. Wie lang ist die Aufzeichnung hier, in echt und physikalisch? Und wie passt das zu Ihrer Behauptung, dass die Sendezeit immer genau 60 Minuten ist?«
Ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken.
»Gar nicht.«
»Scheiße.«
»Und was heißt das?« fragte er verwirrt. »Sieht so aus, als ob jemand eine Minute ihrer kostbaren Sendezeit geklaut hat.«
»Geklaut.«
»Tick, tack, weg.«
Elida stand auf.
»Haben Sie die Adresse oder Telefonnummer des Kandidaten?«
»Natürlich. Aber das darf ich nicht rausgeben.«
»Er heißt Roland Menhir.«
»Das stand auch in der Programmzeitschrift. Ich nehme mal an, Leute mit dem Namen gibt's nicht so viele in Köln.«
Vielleicht hat er ja eine öffentliche Telefonnummer.
Sie tippte auf ihrem Tab.
Ja, hat er. Und außerdem, das ist ja interessant.
Was?
Nicht wichtig für Sie. Ich glaube, Sie können mir im Moment nicht mehr viel weiterhelfen. Eines noch. Die Sanduhr. Wo ist sie?
Der Quizmaster zögerte.
Ich habe sie mitgenommen, als Erinnerung an diese miese Veranstaltung.
Kann ich sie sehen?
Bitte. Es war keine Bitte.
Von mir aus?
Er führte sie ins Wohnzimmer, welches von einem steinernen, offenen Kamin dominiert wurde. Allerhand Sachen standen auf dem Sims, diverse Erinnerungsfotos mit schönen Frauen, einige Preise und eine teuer aussehende mechanische Standuhr. Eine Grande Complication? Zumindest mit Mondphasen, Tierkreiszeichen und unter dem Glasgehäuse Rädchen und Federn in stattlicher Anzahl. Daneben die Sanduhr, billige Kaufhausqualität. Er nahm die Sanduhr in die Hand und schüttelte sie hin und her.
Oh, kaputt. Wohl feucht geworden.
Darf ich? Er reichte sie ihr. Elida nahm sie entgegen und schraubte das Gehäuse ab, sah die Sanduhr genau an. Dann fuhr sie vorsichtig mit dem rechten Zeigefinger über die Einschnürung. Sie drehte die Sanduhr hin und her. Der Sand blieb regungslos, wo er war. Auch Schütteln änderte nichts daran.
»Nein, sieht nicht so aus.
Seltsam.« Sie verstaute die Fiole wieder im Gehäuse und gab die Sanduhr zurück.
»Bitte werfen Sie sie nicht weg. Ich möchte sie später vielleicht noch einmal untersuchen.«
»Von mir aus.« Er legte die Sanduhr unsanft flach auf dem Kamin ab. Elida wurde von einem leichten Schwindelgefühl erfasst. Sie atmete scharf ein.
»Vorsicht!«
Er grinste sie unverschämt an.
»Aha, sie hat also doch Gefühle.«
»Wie meinen Sie das?«
»Schätzchen, ich habe schon mehr Frauen gehabt, als du alt bist. Aber keine von denen war auch nur annähernd so weit weg von allem wie du.
Wie sieht es da oben aus? Gibt's da noch Luft zum Atmen? Andere? Vielleicht sogar Menschen?«
Elida schluckte.
»Ich muss jetzt gehen. Vielen Dank für Ihre Zeit.«
Er zuckte zusammen, als ob sie ihn geschlagen hätte.
»Sagen Sie das nie wieder zu mir.«